Guten Morgen. Es ist schön, im Hause Gottes zu sein. Es ist schön, gemeinsam mit Millionen anderen Menschen, gerade jetzt ein bisschen Zeit versetzt, innerhalb von 24 Stunden, aber jeweils am Sonntagmorgen um 10 Uhr Gott anzubeten. Und ich denke, wir hatten eine ganz starke Mosaikkonferenz und am Ende bekam ich noch eine WhatsApp von einer Jugendlichen aus Mexiko, die ist eigentlich aus Ulm, aber macht gerade eine Art FSJ in Mexiko. Und die sagte, hey, ich konnte endlich mal wieder im Stream dabei sein. Und du hast im Stream erzählt, dass wir gerade jetzt versammelt sind. Und mit uns sind Millionen andere Menschen, die Gott anbeten. Und für mich war das so bewusst, gerade jetzt bete ich gemeinsam mit den anderen auf der ganzen Welt den Gott an, den einzig wahren Gott. Und für sie war das so einfach eine ganz schöne Geschichte, schöne Sache. Ich denke, wir hatten eine sehr, sehr schöne Mosaikkonferenz letztes Wochenende. Und an dieser Stelle bin ich sehr dankbar und sehr stolz auf uns Pforzheimer. Ich weiß nicht, wie viele am Ende wirklich da waren. Angemeldet waren 40 bis 50. Es waren echt viele und die meisten waren auch da richtig, richtig schön. Danke, dass ihr unterwegs wart, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Danke, dass ihr übernachtet habt. Und ich denke, jeder, der da war, ich habe zumindest nichts anderes gehört, außer es war richtig einfach gesegnet. Gott war in unserer Mitte. Wer hat die Predigten nicht mitbekommen von Johannes Schneider? Der darf sich mal melden, es wird mehr als eine Person sein. Okay, euch gebe ich eine Hausaufgabe, weil diese Predigten sind tatsächlich nicht irgendwelche Predigten, sondern sind so ein bisschen unsere theologische Grundlage für uns als Ekklesiakirchen. Wir haben uns irgendwann festgelegt, was uns ganz wichtig ist und wir sind eine bibelgläubige, eine bibelliebende Gemeinde und Gemeindebewegung und wir haben gesagt, Jesus ist der Herr, er gehört ins Zentrum, da sind sich alle Christen irgendwo auch einig. Genau, das Wort Gottes ist Maßstab. Und da werden auch die allermeisten irgendwo mitgehen, nicht alle. Manche werden sagen, ja, das Wort Gottes plus, dann wird es schon gefährlich. Aber selbst die Christen, die sagen, ja, das Wort Gottes ist Maßstab, buchstabieren es ganz oft und ihre Erfahrungen sind dann genauso wichtig. Oder das, was Prediger so und so sagt, ist genauso wichtig. Und wir als Bewegung glauben, dass das Wort Gottes wirklich der Maßstab ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Wort Gottes kennen. Und unser Bewegungsleiter Johannes Schneider hat darüber sehr klar und sehr eindeutig gesprochen mit ganz neuen Bildern. Ich habe schon viele Predigten gehört und ich dachte, das sind neue Bilder. Wir als Pastoren haben am Dienstag gesprochen und sagte, das sind echt neue Bilder, die er gebraucht hat für eine ganz alte Wahrheit, nämlich das Wort Gottes ist das Fundament. Jesus selber, unser Herr, nennt sich das Wort Gottes. Und wenn ihr es verpasst habt, bitte schaut euch die Predigten an, hört sie euch an. Es wird immer noch Glauben stiften sein für dich. Der Heilige Geist als Motor. Wir hatten am Abend eine Mosaik Revival Night, eine Mosaik Erweckungsnacht. Die erste Revival Night war hier in Pforzheim, oder? Lüge ich? Ich glaube, sie war hier. Und es war richtig, richtig stark. Ein halbes Jahr später war schon die dritte oder vierte. Und ich dachte, der Name hält ein bisschen, was er verspricht, was mich total begeistert hat. Kaum einer von denen, ich weiß nicht, wie viele da waren, es waren viele, hat nicht für sich beten lassen. Es war einfach eine Atmosphäre von, wir stehen vor Gott und wir sind offen für das, was Gott in unserem Herz tun möchte, in unserem Leben tun möchte. Und morgens ging es ganz stark um diesen Gedanken, dass der Wille Gottes ist und dass das allein gut ist. Und dass wir herausgefordert sind und aufgefordert sind, nach dem Willen Gottes zu trachten. Das, was wir im Vaterunser beten. Und abends durften wir das umsetzen. Am Sonntagmorgen ging es in die Fortsetzung. Da haben wir auch das Team vorgestellt. Es war einfach schön. Wenn du nicht dabei warst, eine Hausaufgabe von mir, damit ich weiß, diese Predigt haben wir alle gehört. Bitte hört euch die Predigten der Mosaikkonferenz an. Seid ihr bei mir? Wer hat sich nochmal gemeldet vorhin? Ich werde das nächste Mal, wenn ich da bin, nochmal fragen. Ja, genau. Warum? Weil es die Grundlage ist. Jetzt kann ich diese Predigt nachpredigen, aber A, könnte ich das gar nicht, weil es nicht meine Predigt ist. Und B, ist das, auch, da dürfen wir auch das Moderne einfach nutzen. Es wurde schon gehalten und soll für uns alle zum Segen werden. Und heute darf ich den Endpunkt unserer Predigtreihe über Jesus halten, bevor wir dann nächsten Sonntag in eine neue Reihe gehen. Und die neue Reihe wird ganz viel über, wie können wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen? Welche Zugänge findest du in deinem Leben? Und wir haben schon gesehen bei dieser Jesus-Reihe, es ging ja um Menschen, die eine Behauptung über Jesus treffen. Ich werde heute über einen Mann sprechen, der irgendwann mal eine unglaubliche Aussage über, nein, eine glaubliche, aber dennoch unglaublich im Sinne von, ihr müsst verstehen, es ist besonders, eine unglaubliche Aussage trifft über Jesus, und so war es in der ganzen Reihe. Und wir merken, die Menschen sind sehr unterschiedlich. Und auch unsere Zugänge zu Gott und wie wir unsere Beziehung zu Gott pflegen und hegen, ist sehr unterschiedlich. Da gibt es den einen Menschen, der liest jeden Tag seine 4 Kapitel, und wenn er das nicht tut, dann läuft er nicht rund. Der andere legt seine Lobpreis-CD rein und ist eine halbe Stunde im Worship. Der andere ist gerne im Auto unterwegs und fängt an, in Zungen zu beten und spürt, wie sein geistlicher Akku geladen wird. Der andere dient anderen Menschen und kommt dabei Gott näher. Und vielleicht hast du auch ganz unterschiedliche Zugänge, das werden wir auch sehen. Wir dürfen ganz unterschiedliche Zugänge finden. Wichtig ist, dass das erste Gebot, nämlich liebe den Herrn, dein Gott. Liebe den Herrn, dein Gott mit was? Mit all dem, was dich ausmacht. Mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen, mit der ganzen Seele, mit dem, wer du bist. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und da wollen wir uns anschauen, wie können wir Gott mehr lieben? Wie können wir unsere Liebe zum Ausdruck bringen? Wie können wir Gott nahe sein? Dir nahe zu sein ist mein Glück. Wie können wir nicht nur stehen bleiben und irgendwann mal gegenüber Gott so ein altes Ehepaar sein? Ja, wir kennen uns, wir mögen uns auch, wir haben keinen Stress miteinander, aber es ist irgendwie auch ein bisschen langweilig. Und darum wird es ab nächsten Sonntag gehen. Und heute darf ich uns einen Mann vor Augen führen, über den die Bibel gar nicht so viel redet. Dabei war er genauso wie alle anderen 12, die Jesus berufen hat. Wir haben Petrus hier gehört. Und von Petrus lesen wir und hören wir ganz viel. Er ist so ein lauter Typ. Wann immer eine Frage im Raum ist, Petrus antwortet. Kennt ihr diese Menschen? Ja, die gibt es. Und das ist wunderbar, dass es solche Menschen gibt. Alle denken es, einer spricht es aus, namens Petrus. Und Johannes war auch nicht so ganz leise. Aber es gibt einen, über den lesen wir genau 4 Aussagen. 4 Aussagen, obwohl er genauso lange mit Jesus unterwegs war. Und am Ende ist er ein Verkündiger des Evangeliums. Und die 4 Aussagen will ich uns heute ein wenig näher bringen. Es beginnt damit, dass wir lesen, das lesen wir in allen Evangelien, jetzt werde ich das nicht vorlesen, dass Jesus genau diese 12 Jünger beruft. Und dann heißt es, und er berief diese, Klammer auf, die 12 Namen. Und jetzt kommt der Satz, damit sie bei ihm sein sollten, damit er sie aussenden würde. Und er gab ihnen Vollmacht über die Kranken und über die Dämonen. So, das waren diese 3 Begriffe, die jeweils genannt werden. Und dann fällt der Name zum ersten Mal, nämlich der Name Thomas. Namen schon mal gehört? Vielleicht hast du die Predigt schon im Kopf, die jetzt kommt, aber es wird nicht dieser sein. Denn ich will uns den Thomas zeigen. Und die eine Aussage, wofür dieser Mann so bekannt ist, nämlich, dass er sagt, wenn ich nicht, auf die werde ich ganz am Ende ganz kurz eingehen. Aber wir werden merken, dieser Thomas trifft diese Aussage, für die er bekannt ist, gar nicht so sehr umsonst. Aber es beginnt mit dem, dass Jesus sagt und er ruft seine Jünger zu sich, damit sie bei ihm sein sollten. Jesus weiß, und ich glaube, das ist für uns wichtig, dass er der Retter dieser Welt ist und dass er der Erlöser dieser Welt ist, dass er alles, aber wirklich alles tun wird, damit jeder Mensch Zugang zum Vater haben kann. Am Kreuz ruft er aus, es ist vollbracht. Und noch bevor er am Kreuz hängt, noch bevor er eine Predigt hält, wird er vorgeführt als das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Jesus weiß, ich komme als das Lamm Gottes und ich werde die Schuld der ganzen Welt auf mich nehmen, damit die Welt entsühnt ist, damit es nichts mehr Trennendes gibt zwischen Gott und den Menschen. Und da sind wir nicht beteiligt, sondern das ist das Werk von Jesus und von Jesus allein. Es gibt nur einen Retter dieser Welt und das ist er. Und Jesus weiß, ich bin als Gesandter gekommen in diese Welt und ich werde, weil ich gekommen bin von Gott in diese Welt, werde ich auch wieder zu ihm gehen. Und Jesus weiß, als Regent wird er den Menschen seinen Heiligen Geist geben. Das weiß er, bevor es überhaupt losgeht, denn dafür ist er in diese Welt gekommen. Und obwohl er der Einzige ist, er ist der Retter dieser Welt. Wir glauben nicht an Jesus und, sondern wir glauben an Jesus, Punkt. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Mittler, es gibt nur einen Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und obwohl es auf der einen Seite nur einen gibt, weiß er gleichzeitig, und das ist wichtig, dass er in drei Jahren später nicht mehr predigen wird auf dieser Erde. Dass er nicht mehr seine Hand ausstreckt und den Aussätzigen anrührt und er wird frei von Aussatz. Dass er nicht mehr dem Dämonenbesessen begegnen kann und ihn frei macht durch seine Vollmacht. Dass er den Blinden nicht mehr anrühren wird. Warum? Weil er geht zum Vater. Und übrig bleiben nicht ein Jesus, sondern kein Jesus. Und auch ganz viele, weil Jesus in uns Wohnung macht. Denn Jesus sagt uns, siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und jetzt kommt es. Während Jesus am Anfang alleine durch diese Straßen von Jerusalem, Judäa, Samaria und wo auch immer er gepredigt hat, ging, würden später 12, nein 24, nein 70, nein 100, nein 1000, nein Hunderttausende. Ich vermute gerade jetzt in diesem Moment, in diesen 24 Stunden, was rechnet ihr? Ich weiß es nicht. Gibt es vielleicht 1 Million Predigten und sie predigen das Evangelium von Jesus. Sie erzählen den Menschen, dass wir allzumal Sünder sind, aber dass Gott uns nicht aufgegeben hat, dass Gott uns immer noch sieht, dass Gott einer von uns geworden ist, dass Gott vertraut ist mit unserem menschlichen Leid. Und dass Gott so gerne hätte, dass wir bei ihm sind. Also heute predigt nicht einer, sondern Hunderttausende, vielleicht 1 Million, vielleicht noch mehr. Und jeder von uns predigt im Auftrag von Jesus. Was ich euch predige, ist nicht mein Mist, ist nicht mein Gedanke, sondern sind Worte Gottes. Ich bin ein Bote gesandt, genauso wie die Jünger gesandt wurden. Und die Jünger hatten noch keine Predigt gehalten, aber sie wussten, der Tag kommt, da werden sie für Gott reden. Es beginnt aber damit, dass wir bei ihm sein sollten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich werde nicht müde, diesen Gedanken zu betonen. Wir sind gesandt. Jesus sagt, wie der Vater mich gesendet, so sende ich euch. Wir sind in diese Welt gesandt. Aber wir können nur dann gute Boten sein, wenn wir wissen, worüber wir reden. Wenn wir wissen, von wem wir reden. Wenn wir wissen, wer dieser Jesus ist. Christsein beginnt nicht damit, dass wir anfangen, für Gott tätig zu sein und dass wir alles Mögliche tun, sondern Christsein beginnt damit, dass wir erstmal sind und hört damit auf, dass wir sind. Christsein ist nicht irgendein Etikett, sondern eine Identität, ein Sein. Du und ich, wir sind berufen, Christ zu sein, wir sind berufen, Kind Gottes zu sein. Und das beginnt mit der ersten Handlung, nämlich bei Jesus zu sein, damit wir von ihm lernen, damit wir das Leben teilen, damit wir all die Weisheit, die er hat, aufsaugen. Und ich glaube, gute Schüler haben erstmal gut zugehört. Und schlechte Schüler sagen, das weiß ich alles eh. Und dann gehen sie raus und haben doch nichts verstanden. Und du und ich, wir sind eingeladen, bei Gott gute Schüler zu sein, von Gott zu lernen. Und das nicht nur 3 Jahre, sondern unser Leben lang. Die Schule Gottes hört nicht auf. Und das Coole ist, die Gegenwart Gottes hört nicht auf. Es kommt der Tag, da wird Jesus nicht mehr bei ihnen sein. Und doch ist Jesus bei ihnen. Warum? Weil er sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. So der erste Schritt und die erste Handlung für Thomas ist, er lernt zuzuhören. Ich liebe Menschen, die zuhören können. Manche Menschen können gar nicht zuhören. Manche Menschen sind so voll ihrer eigenen Gedanken und kaum begegnest du ihnen, kommt ein Wasserschwall von dem, was sie zu sagen haben. Aber manchmal ist es gut, wenn du zuhörst. Und Gott lädt dich ein, bei ihm erst einmal zuzuhören. Einfach da zu sein, seine Nähe zu genießen, ihn zu erleben, was es bedeutet, Mensch zu sein. Jesus war der perfekte Mensch ohne Sünde. Da war nichts Falsches an ihm. Und seine Jünger bekamen ihn mit und erlebten, so kann Menschsein aussehen. So kann Menschsein sich anfühlen. Nicht mit schlechten Gedanken, sondern mit segnenden Gedanken. Wir alle kennen das, wie schnell sind unsere Gedanken schon wieder auf Abwägen. Und von Jesus lernen wir, anders zu sein. Und Thomas lernte, bei Jesus zu sein. Es kam der Tag, da wird er das umsetzen, was Jesus gesagt hat, nämlich um sie auszusenden. Und Jesus sendet sie aus zu zweit und sie predigen. Und was predigen sie? Sie predigen das Wort Gottes. Und an dieser Stelle zurück zur Konferenz letzten Sonntag. Wir predigen nicht unsere Gedanken. Wir predigen auch nicht das, was das Volk gerne hören würde. Oder was einzelne Menschen gemeinen, das sollten wir unbedingt mal ansprechen. Sondern wir sind Boten von Jesus. Es gibt einen Auftraggeber. Und dieser Auftraggeber ist nicht meiner, sondern er ist unser Auftraggeber. Dort, wo du redest, darfst du von ihm her reden. Und ich glaube, wenn wir das allein berücksichtigen, beherzigen, dass wir seine Boten sind, dass wir seine Botschafter sind, dass es nicht um das ist, geht, was wir gerade so auf dem Herzen haben und Herzen tragen und unsere Philosophien und irgendwann geht es gar nicht mehr um Jesus, sondern nur noch um uns, dann haben wir schon was Wichtiges gelernt. Und der dritte Klang ist, er gab ihnen Vollmacht. Vollmacht über die Krankheiten, Vollmacht über die Dämonen. Sie kommen zurück und sie erleben das, jeder einzelne von ihnen. Das, was Jesus tat, das taten sie. Amen. Und sie sind begeistert. Und sie kommen zurück und sagen, Jesus, das ist unglaublich. Die Dämonen fliehen. Halleluja. Und Jesus sagt, ja, freut euch. Aber freut euch nicht deswegen, sondern freut euch, dass ihr Kinder Gottes seid. Freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Freut euch, dass wir in der Ewigkeit gemeinsam sein werden. Und wir merken, da ist eine Wertung. Gott geht es in erster Linie nicht um deinen Dienst, nicht um das, was du für ihn tust, sondern um dich selber. Er will, dass du bei ihm bist. Aber wenn du bei ihm bist, dann sendet er dich aus. Okay, wir können nicht das eine und das andere, es gibt nicht die Christen, die nur bei ihm sind und die Christen, die von ihm reden, sondern es ist ein gemeinsamer Auftrag für uns alle. Wir dürfen bei ihm sein und dann dürfen wir in die Welt hineingehen mit einer klaren Botschaft. Thomas wird zum ersten Mal genannt. Die erste Aussage, die wir von Thomas lesen, lesen wir in einem Setting, in einer ganz bekannten Geschichte. Und diese Geschichte ist mitten im Johannesevangelium. Aber eigentlich ist sie am Ende dieser 3,5 Jahre. Stellt euch mal vor, 3,5 Jahre sind die Jünger mit Jesus unterwegs. Und die erste Aussage über dich ist ganz am Ende. Und jetzt wird ein Buch geschrieben. Ein Buch, das Milliarden Menschen lesen. Und dann kommt die Aussage von Philipp. Und jeder sagt, wie ist der Philipp so drauf? Und wir merken, die Aussage von diesem Thomas ist ein bisschen seltsam. Und ich denke mir, Thomas, du hast gerade einen schlechten Tag, ja? Aber er hatte allen Grund, einen schlechten Tag zu haben. Warum? In dieser Geschichte geht es um Tod. Da kommen Menschen und sie sagen, hey, Jesus, der, den du lieb hast, der ist gestorben. Nein, der, den du lieb hast, der liegt krank da. Der ist todkrank, dem geht's nicht gut. Jesus, handle! Und gemeinsam sind sie konfrontiert mit der Realität des Lebens und mit der Realität von unserem allen Leben, dass wir eben Sterblinge sind, dass wir des Todes sind, dass irgendwann der Tag kommt, wo wir nicht mehr da sind. Herr, lehre uns gedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wie viele Menschen leben so, als hätten sie eine Ewigkeit auf dieser Erde? Aber konfrontiert mit dem Tod findet das keiner wirklich lustig, oder? Ich meine, wer hört gerne jemanden, den du gerne hast, der dir wichtig ist, liegt im Sterben? Das ist keine coole Botschaft. Und der Typ war nicht alt. Der war vielleicht 30 Jahre alt, 25. Stell dir mal vor, du hörst, Philipp ist todkrank. Wäre nicht cool, oder? Alles andere als. Und jetzt sagt Jesus etwas. Jesus sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes verherrlicht wird. Konfrontiert mit der Realität des Todes, sagt Jesus nicht, ach, kein Problem, keiner von uns mehr wird mehr sterben, denn ich bin die Auferstehung und das Leben. Das hätten die Charismatiker gerne, ja? Ewiges Leben hier auf dieser Erde, das sagt Jesus nicht. Jesus sagt nicht auch, huch, Hilfe, der liegt im Sterben, komm, lasst uns gehen und ihn beerdigen. Sondern Jesus trifft eine interessante Aussage. Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes verherrlicht wird. Und damit zeigt er die ganze Spannung in dieser Geschichte. Die Spannung des Lebens, nämlich wir Menschen sind des Todes. Woran sterben wir Menschen? An Krankheiten, oder? Woran wirst du eines Tages sterben? Woran werde ich eines Tages sterben? Die mildeste Form ist Altersschwäche. Da lesen wir in der Bibel, und er war alt und lebenssatt. Ja, so irgendwie ist da alles nicht mehr ganz so. Und ja, man ist nicht mehr hungrig zu leben. Man sagt nicht mehr, was kommt morgen? Sondern eigentlich war das Leben lang genug und man wartet auf den Herrn. Kennt ihr das? Ich glaube, viele Christen wollen genau das. Aber der Zustand ist nicht ein Zustand von Gesundheit, sondern der ganze Körper, die ganze Seele ist einfach müde und matt. Und wir merken, die Realität von unserem irdischen Dasein ist, irgendwann kommt der Tod. Früher oder später, oder? Stimmt das? Oder werdet ihr ewig hier auf dieser Erde leben? Manche sind da so ein bisschen am Zweifeln. Schaut mich mal an. Ihr seid auch schon mal jünger aus. Und das gilt für jeden von uns. Der Jüngste sah schon mal jünger aus, oder? So, wir sind alle des Todes hier auf dieser Erde. Und Jesus sagt, diese Krankheit, und jetzt kommt es, nicht alle Krankheiten, sondern diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes verherrlicht wird. Und Thomas hört genau zu und vielleicht hört ihr diese Doppelung. Einerseits soll durch diese Krankheit Gott verherrlicht werden und andererseits soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Und irgendwie scheint es, dass Gott und der Sohn Gottes einer dasselbe sind, oder? Da ist eine ganz starke Einheit drin. Thomas hört zu, durch diese Krankheit soll Gott verherrlicht werden, durch diese Krankheit soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Kann es sein, dass der Sohn Gottes Gottes, ja, so solche Gedanken sind, liegen da irgendwo auf der Hand. Und genau das wird er später aufgreifen und deswegen betone ich das, denn ich glaube, Thomas hat gut zugehört. Jesus sagt, durch diese Krankheit soll Gott verherrlicht werden. Und jetzt die Frage, wie kann Gott verherrlicht werden durch eine Krankheit? Die Antwort ist, es gibt ganz viele Wege. Ich kenne eine Frau bei uns in der Church, die war, ich weiß nicht wie viele Jahre, gebeutelt mit den schlimmsten Schmerzen. Ihr Mann lebt noch, sie ist vor 2 Jahren gestorben. Er war auch auf der Konferenz, hat für sich beten lassen, freut sich auf den Himmel. Aber was ich mit dieser Frau verbinde, sie heißt Inge, ist ein Harren in dem Zustand, in dem sie ist und ein Hoffen auf Gott und immer wieder neu sagen, Gott ist gut, Punkt. Und das verherrlicht Gott, wenn ich ehrlich bin. Also es gibt ganz viele Wege, wie dein Zustand Gott die Ehre gibt, weil Gott bei dir ist, in deiner Not, in deiner Krankheit. Aber es gibt einen Weg, da werden wir alle sagen, ja, das muss ja Gott verherrlichen, nämlich indem die Krankheit auf einmal nicht mehr da ist, oder? Also wenn du geheilt bist, dann rühmt es, dann ehrt es den Heiler. Wenn du nicht mehr tot bist, dann ehrt es denjenigen, der dich von dem Tod herausgerissen hat. Und Jesus sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes. Warum? An dieser Krankheit wird offensichtlich, dass Gott das letzte Wort hat. An dieser Krankheit wird offensichtlich, dass obwohl der Tod mächtig ist, ja so mächtig, dass er diesen Lazarus in den Tod hineinreißen wird, und definitiv in den Tod hinein, das werden wir gleich noch sehen. Und doch ist Gott stärker. Also wird durch diese Krankheit Gott verherrlicht werden. Und jetzt kommt es, Jesus wird gerufen. Und was tut Jesus? Und dann lesen wir, und Jesus bleibt dort 2 Tage. Er wartet, er hat es nicht eilig. Business as usual. Und ich denke mir, hallo, und ich sehe den Thomas. Und Thomas dreht am Rad. Thomas denkt sich, Jesus, wenn du verherrlicht werden sollst durch diese Krankheit, dann ist es höchste Zeit, dass wir uns aufmachen, oder? Jesus, wenn dein bester Freund im Sterben liegt, was tun wir denn hier? Du hast alle Zeit der Welt, du kommst zu spät. Jesus, und Thomas dreht am Rad und ganz ehrlich, ich glaube, wir sind alle wie Thomas. Also ich bin wie Thomas. Ich denke mir manchmal, Gott, wenn du eingreifen kannst und ich weiß, dass du eingreifen kannst, greif doch jetzt ein. Da ist jemand krank, greif doch jetzt ein. Ich habe doch einmal gebetet. Aber Gott liebt es, zu spät zu kommen. Gott liebt es, dann einzugreifen, wenn es so offensichtlich ist, dass er es war. Wisst ihr, wenn Gott all unsere Gebete beantworten würde, dann würde keiner von uns je krank sein. Wir hätten so ein Hustelchen und wir würden sagen, Gott, husten und weg wäre. Und dann würden wir zu unserem Nachbarn gehen und sagten, ich hatte gerade einen Anfall an Husten, ich habe gebetet und es ist weg. Und unser Nachbar würde uns anschauen und sagen, ja, starke Heilung von Husten. Warum? Weil wir auf dieser Erde immer gesund sein wollen, oder? Wir wollen, dass es uns immer gut geht, wir wollen keine Probleme, wir wollen, dass es easy cheesy ist. Himmel auf Erden, Halleluja! Aber das ist nicht der Weg Gottes, sondern der Weg Gottes ist, dass er zu spät kommt. Der Weg Gottes ist, dass er so wirkt, dass jeder Mensch es merkt, hier ist Gott am Werk. Durch diese Krankheit soll er verherrlicht werden. Und sie haben alle Zeit der Welt, Thomas hat einen schlechten Tag. Warum hat Thomas einen schlechten Tag? Hier kommt die erste Aussage von Thomas. Thomas sagt, nein, bevor Thomas es sagt, sagt Jesus so, und jetzt lass uns hingehen. Lass uns hingehen und dann offenbart er, Lazarus ist bereits gestorben. Wenn man genau den Text liest, dann merkt er, Lazarus war schon damals tot, denn er lag schon seit 4 Tagen im Grab. Und er hat nur 2 Tage getrödelt. Also selbst wenn sie sofort losgegangen wären, wären sie zu spät gekommen. Aber Jesus will seinen Jüngern etwas beibringen. Er will ihnen beibringen, dass er nicht nur der Heiler der Lebendigen ist, sondern dass er die Auferstehung und das Leben ist. Dass er die Macht hat über den Tod hinaus, dass er der Lebendige ist. Und Jesus sagt, und ich freue mich für euch, damit ihr glaubt. Und ich denke mir, hey, was sagst du da, Jesus? Jesus sagt, ja, ich freue mich, lass uns das mal lesen. Mein Computer ist abgestürzt, deswegen brauche ich eine Bibel, die ich nicht lesen kann, wegen meinen alten Augen. Vers 14, da erklärte ihn offen, Lazarus ist gestorben, aber euretwillen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Jesus sagt, Lazarus ist gestorben, aber ich freue mich für euch, denn dadurch glaubt ihr. Können wir durch den Tod glauben? Nein, wir können durch Wunder glauben. Und hier wird Jesus gleich ein Wunder vollbringen, das eben nicht so ist, wie ich hatte ein bisschen Fieber und jemand hat für mich gebetet und das Fieber ist weggegangen. Sondern Jesus wird ein Zeichen vollbringen, und dieses Zeichen ist so fantastisch, dass über dieses Wunder seitdem immer wieder gepredigt wird auf der ganzen Welt. Kaum ein Wunder ist so laut. Dieses Wunder, als Jesus dann... Schon okay. Danke. Als Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt, da glauben nicht nur seine Jünger an ihn, sondern da glauben die Feinde, das ist offensichtlich. Warum hat man das je erlebt, dass jemand, der begraben war, dass man den Stein wegrollt und dann befiehlt Jesus diesem Toten, dass er leben soll. Und er sagt, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus lebt. Und alle stehen da und denken sich, was um alles in der Welt geht ab. Und in diesem ganzen Setting kommt die erste Aussage von Thomas, nämlich Jesus sagt, lass uns hingehen und ich freue mich um euretwillen, damit ihr glaubt. Und Lazarus sagt, komm, wir gehen mit ihm, damit wir mit ihm sterben. Und ich denke mir, Thomas, was geht ab? Warum willst du sterben? Und in den Versen davor kommt heraus, dass die Jünger Angst haben, dahin zu gehen. Und sie sagen, hey, Jesus, Bethanien, das liegt bei Jerusalem, das ist ein Vorort von Jerusalem. Und die Leute in Jerusalem wollten nicht gerade steinigen. Also wenn wir wieder nach Jerusalem gehen, dann wird man nicht steinigen und uns auch, oder? Also Thomas hat Angst um sein Leben. Er ist konfrontiert einerseits mit der Realität von Krankheit und Tod und er ist andererseits konfrontiert mit der Realität von Feindschaft. Und er merkt, die Menschen hassen Jesus. Sie wollten ihn steinigen. Also wenn wir jetzt dorthin gehen, dann wird man Jesus steinigen und uns auch noch. Und Thomas hat einen schlechten Tag und sagt, komm, lass uns mitgehen und mit ihm sterben. Hat er recht? Er hat einen schlechten Tag, oder? Hat er recht? Ja, er hatte recht. Jesus würde paar Tage später am Kreuz hängen. Sie wurden nicht gesteinigt, aber ich sehe da einen Schwarzseher. Ich sehe jemanden, der einfach sich hineinversetzt in diese ganze Lage und er sieht nicht mehr das Gute, sondern er sieht nur noch die Umstände. Er sieht nur noch die Krankheit, er sieht nur noch den Tod, er sieht nur noch Feindschaft und all diese glaubensstärkenden Aussagen von Jesus, die hört er nicht mehr. Was hatte Jesus gesagt? Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes. Da ist doch Glauben drin, oder? Also wenn Gott es mir sagt, dann denke ich, wow, keine Ahnung wie, aber ich finde es interessant. Und die zweite Aussage ist, ich freue mich um euretwillen, damit ihr glaubt. Also wieder so ein Statement des Glaubens. Und die Frage ist, was will ich? Will ich nur die Realität sehen, die es immer geben wird? Seit dem Sündenfall ist der Mensch des Todes. Und schaue ich nur das Nüchterne an oder sehe ich die Möglichkeiten Gottes? Vor allem Jesus gab all seinen Jüngern die Möglichkeiten Gottes zu sehen. Und Thomas sieht nur das Trübe. Und er spricht es aus. Er ist ehrlich, könnte man sagen. Oder man könnte auch sagen, er hat einen schlechten Tag. Und wenn du dann weiterliest, dann merkst du, Thomas hatte nicht nur einen schlechten Tag, sondern er hat eine schlechte Woche, einen schlechten Monat, ein schlechtes Jahr. Ich habe auch manchmal schlechte Tage, du auch? Da denke ich, Aber Thomas hat nicht nur einen schlechten Tag, sondern er hat den nächsten schlechten Tag auch. Das lesen wir im Johannes 14. Ich überspringe diese Geschichte, aber Jesus trifft eine ganz tolle Aussage und Thomas sagt, kein Peil, ich verstehe das nicht. Oder lesen wir es mal ganz kurz, Johannes 14, 1. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um euch einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr. Und jetzt kommt die Aussage von Thomas: Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und Jesus sagt: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. So, die Aussage, die Jesus dann trifft, ist eine wunderschöne Aussage. Wer kennt diese Aussage? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Danke, Thomas, oder? Weil Jesus redet und redet und redet und alle nicken und nicken und innerlich denken sie, keine Ahnung, was der wirklich meint. Aber der Einzige, der es ausspricht, ist eben genau dieser Thomas. Thomas sagt, hey, Bahnhof, ich verstehe nichts. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich könnte mir vorstellen, dass er ganz viel verstanden hat. Aber ich glaube, er war so ein Mensch, der es doppelt und dreifach und zehnfach wissen wollte. Er wollte so laut wissen, dass er wusste, mit jeder Faser meines Lebens stehe ich vor euch und das, was ich euch erzähle, ist die Wahrheit. Denn ich bin Apostel von Jesus Christus. Ich bin Bote und ich möchte wissen, dass es stimmt. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, die Aussage war ja nicht so glaubensvoll, oder? Ich verstehe gar nichts. Wie soll ich denn überhaupt wissen? Und ich denke mir, Jesus, seit 3 Jahren ist dieser Typ bei dir. So viel Glauben. Aber dein Unglauben provoziert Gott, zu zeigen, wer er ist. Und Jesus steht dazu. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Wenn wir heute Taufe feiern, dann taufe in den Tod von Jesus und in die Auferstehung. Warum? Weil Jesus der Weg ist und es gibt nur einen. Das haben wir in dieser Mosaikkonferenz so stark gehört. Gerade das wird in unserer Zeit so in Frage gestellt. Und Jesus war damals so klar. Er war schon damals der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, aber der vom Bauherr selbst gesetzt ist. Er ist die Wahrheit. Er ist der Weg und er ist das Leben. Und niemand, so sagt Jesus, kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Es wird bei Jesus eng. Das war eine Aussage, oder? Es wird bei Jesus eng. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch Jesus. Vielleicht sagst du, hey, ich glaube an Gott. Irgendwie glauben die meisten Menschen an Gott. Das reicht nicht aus. Denn Gott, der einzig wahre Gott, hat geredet. Und er hat nicht nur einmal geredet, sondern dieses ganze dicke Buch legt nur das Reden Gottes frei. Das heißt, immer wieder, immer wieder, immer wieder hat Gott geredet. Und wenn ich immer wieder was sage, dann habe ich geredet. Und so ist Gott. Gott sagt, ich habe geredet. Und ich bin der einzige Weg, aber diesen Weg, der ist offen für jeden, der glaubt. Und das ist die gute Nachricht. Der ist nicht offen nur für die Frauen oder nur für die Männer, nur für die Alten. Nein, der ist offen für jeden. Nicht offen für die Juden, nicht offen, nein, für jeden. Wir alle sind eingeladen. Jeder, der glaubt. Und es war das Zweifeln des Thomas, das diese Aussage letztendlich so zum Vorschein bringt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt kam es so, wie Thomas es vermutet hatte. Jesus war gestorben, abgewählt, Karfreitag, jeder weiß, worum es geht. Jesus trug die Dornenkrone, das Volk hat ihn abgewählt. Die ganze Justiz, die hohen Priester waren eh gegen ihn. Jesus hing am Kreuz. Seine ganzen Jünger sehen es von Ferne. Sie sind nicht mehr nah dabei. Sie trauen sich nicht. Und Jesus haucht sein Leben aus. Die Art und Weise, wie er stirbt, ist phänomenal. Aber nichtsdestotrotz ist er gestorben. Und jetzt ist er begraben. Und plötzlich erzählen sich Menschen von irgendwelchen Begegnungen mit diesem Jesus. Und plötzlich heißt es, während dieser Jünger alle zusammen waren in einem Raum, ist Jesus in ihrer Mitte. Die Tür ist verschlossen und Jesus ist da und er schaut sie an und sagt, fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Genau den Satz vom Anfang. Und dann haucht er sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Und alle sind da, bis auf Thomas. So, ich kann jetzt nicht sagen, alle waren da auf der Mosaikkonferenz, bis auf einen. Es waren leider mehr nicht da, ja, aber es lohnt sich, dabei zu sein. Warum? Diejenigen, die dabei waren, haben alle ihn gesehen. Sie haben es mit ihren eigenen Augen gesehen. Wir haben ihn gesehen. Er hat uns angesprochen, er hat uns angehaucht. Jetzt wissen wir, jetzt haben wir tiefen Glauben. Nur einer war nicht dabei, nämlich Thomas. Und was sagt Thomas? Und ich will es nicht glauben. Das ist meine Auslegung seiner Worte. Thomas sagt, es sei denn, dass ich ihn sehe. Es sei denn, dass ich mit meinen Fingern in meine Hand in seine Seite legen, so kann ich nicht glauben. Wie viele Wunder hatte Thomas erlebt in seinem Leben? Lest mal die Evangelien durch. Ich weiß nicht, ob es Tausende oder Zehntausende oder es waren unendlich viele unglaubliche Zeichen und Wunder und Thomas war live dabei. Nicht nur irgendwo. Er war live dabei. Als Jesus das Brot vermehrte, er war live dabei. Als er über das Wasser ging, er war live dabei. Als er Wasser in Weihe weinte, er war live dabei. Thomas war immer live dabei und jetzt kommt diese unglaubliche, glaubensvolle Aussage. Ihr alle habt ihn gesehen, solange ich ihn nicht sehe, glaube ich es nicht. Thomas hat einen schlechten Tag, oder? Ich finde, Thomas nervt. Ganz ehrlich, ich finde ihn richtig, richtig nervig. Gott vielleicht auch, ich weiß es nicht. Das Coole ist, Gott lässt sich auf diesen sperrigen Typen ein. Gott lässt sich auf diesen Zweifler ein. Und das Coole ist, Thomas lernt, ich war nicht dabei, das nächste Mal sollte ich vielleicht dabei sein. Und das nächste Mal ist er da. Es ist wieder Sabbat, die Jünger sind wieder versammelt und Jesus begegnet ihnen wieder. Halleluja. Und jetzt geht es gar nicht um die anderen, sondern es geht nur um diesen Thomas. Und Jesus spricht den Thomas an und er sagt, hey, schau, leg deine Hände rein, schau ein. Und Thomas liest man gar nicht mehr, dass er das wirklich tat. Er stand vor Jesus, er sah ihn ja. Und jetzt kommt die Aussage, für die Thomas eigentlich gekrönt werden sollte als Held der Apostel. Die Aussage, die ganz wichtig ist. Da kommt die vierte Aussage. Nach so vielen Zweifeln und trübsinnigen Aussagen und wie auch immer, so lass uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Alles ist scheiße hier. Auf Hochdeutsch. Versteht ihr? Ich meine, sorry, Jesus sagt, wir gehen und er sagt, wir sterben mit. Hä? Ich glaube es immer noch nicht, ich habe es immer noch nicht, wenn ich nicht. Und jetzt kommt die Aussage, für die ich Thomas liebe. Da fällt Thomas auf seine Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Dieser Thomas trifft eine Aussage, die ganze Bibel trifft, die Jesus eigentlich ständig trifft, indem er sagt, ich bin das Leben. Wie kann ein Mensch das Leben sein? Aber Jesus trifft die Aussage immer indirekt. Du musst dein Gehirn einschalten. Du musst ihn verstehen wollen. Jesus steht nicht vor den Leuten und sagt, ich bin Gott. Tut er nicht. Sondern er sagt, ich bin das Leben. Damit sagt er, dass er Gott ist. Ich bin die Auferstehung und ich bin die Wahrheit. Ja, er ist indirekt so klar in seinen Aussagen und vor allem durch seine Zeichen belegt er seine Aussagen. Aber Jesus steht nicht vor den Menschen und sagt, hör zu, Gott ist zu euch gekommen. Aber Thomas, kombiniert diese Aussagen und sagt, vor mir steht niemand anders. Nicht nur der Herr, nicht nur der Herr Jesus, sondern er ist Gott und es gibt nur einen Gott. Und diese Aussage trifft er als Jude und die Juden glauben zutiefst, dass es für sie, so wie sie geboren sind, so wissen sie, es gibt nur einen Gott. Jeder Jude weiß, es gibt nur einen Gott. Da zweifelt keiner daran. Höre Israel, dein Gott ist ein Gott. Und dann schaut er Jesus an und du sagst, du bist Gott. Jesus, du bist Gott. Ja, wir glauben an Jesus, Gott Mensch geworden. Wir glauben an Jesus, den einzig wahren Gott. Wir glauben an den Jesus, der sagt, durch diese Krankheit soll der Sohn Gottes verehrt werden. Und am Ende reden wir von einem Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir werden gleich die Taufe durchführen und Simon wird eine Formel gebrauchen, die Christenheit in der ganzen Welt umarmt. Und wir taufen dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod Jesu. Warum? Weil Jesus der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ist. Jesus ist der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und es reicht nicht, am Sonntag in der Mosaik zu sein. Es reicht nicht, am Sonntag in irgendeiner Kirche zu sein. Es reicht auch nicht, jeden Tag die Bibel zu lesen. Es reicht auch nicht, jeden Tag zu beten, zu meditieren. Was reicht, ist zu sagen, mein Herr und mein Gott. Was reicht, ist zu sagen, ich glaube an dich, ich folge dir. Und ich denke mir, wenn die Bibel uns diese unterschiedlichen Menschen vor Augen führt, dann vielleicht auch deshalb, weil wir so unterschiedlich sind. Es gibt manche Menschen, die glauben noch, bevor sie irgendwas gehört haben, die glauben schon. Wer will sich bekehren? Ihre Hände gehen hoch. Ich habe als Teenie gepredigt in einer Schule und alle haben sich bekehrt. Die haben noch gar nichts verstanden, ja? So sehr leichtgläubig. Und andere Leute sind sehr schwergläubig. Die müssen alles und nochmal, aber am Ende kommen sie, wenn sie ehrlich sind, zu dem Punkt von Thomas. Und hier reicht Gott dir die Hand und sagt, vielleicht bist du so schwerfällig, so depressiv, so resigniert wie ein Thomas. Wenn du wirklich ehrlich bist, darfst du anhand von Thomas, mit Thomas zu dem Ergebnis kommen, dass Jesus Gott ist. Und deswegen ist diese Aussage auch so wertvoll. Sie ist nicht die Aussage von irgendjemandem, der gerade von Aussatz befreit wurde und dieser Aussätzige schaut Jesus an und sagt, du bist Gott. Versteht ihr? Jesus hat Aussätzige gereinigt, die kannten ihn gar nicht. Da kam er vorbei, er rührte sie an oder er hat sie nicht mal angerührt und der Aussatz war weg und die haben einfach kombiniert oder Gott hat es ihnen offenbart und sie wussten, Jesus ist Gott. Sondern derjenige trifft die Aussage, der die ganze Zeit live dabei war. Guten und schlechten Tage. Jesus hatte nicht die schlechten Tage, aber die anderen, ja? Er war live dabei. Und Stimmung geht ja nicht nur von einem aus, wenn wir ehrlich sind. Also als Thomas sagte, lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben, da lesen wir nicht. Und alle Jünger starrten den Thomas an und schalten ihn und sagten, wie bist du denn drauf? Im Gegenteil. Kann sein, dass Thomas wieder mal ausgesprochen hat, was alle so dachten, kein Bock gesteinigt zu werden. Aber dieser Thomas trifft für dich diese Aussage. Und letztendlich ist es nicht Thomas, sondern Gott selber durch sein Wort gibt uns diese Aussage. Jesus ist der Herr und er ist Gott. Die Frage ist, ist er dein Gott? Die Predigt heißt Jesus, mein Gott. Dieses Thema ist so wichtig, dass wir immer wieder anhand von unterschiedlichen Szenarien genau das betonen werden. Auch heute habe ich euch nicht theologisch vor Augen geführt, warum Jesus Gott ist, sondern persönlich anhand von einem Mann, der so kritisch war, und der am Ende sagt, ich kann nicht anders, als genau das zu sagen. Und Gott lädt dich ein, genau dasselbe auch zu sagen. Amen. Jesus, wir stehen vor dir. Und egal, ob wir leichtgläubig oder schwergläubig, egal, ob wir resigniert oder eigentlich immer gut drauf sind, Jesus, danke, dass wir alle dich als Retter brauchen. Und wir wollen gemeinsam vor dir stehen. Wir wollen gemeinsam auf unsere Knie gehen. Und wollen gemeinsam sagen, und jetzt glaube ich. Und vielleicht brauchen wir unterschiedlich lang, das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich bete, dass hier keiner im Raum ist, der nicht sich auf den Weg macht, um dich zu suchen, um herauszubekommen, wer ist Gott? Wer ist dieser Jesus? Und Jesus, wenn wir dich ehrlich suchen, du sagst, wer sucht, der wird finden, dann werden wir dich finden. Gott, danke dafür. Und ich bin so dankbar, dass Thomas seinen Zweifel nicht für sich behalten hat, sondern dass er ehrlich war. Ich bin so dankbar, dass er seine schwarzen Gedanken nicht nur für sich behalten hat, sondern dass er in diesem Moment sagte, hey, mir geht's gar nicht so gut gerade damit. Gott, danke, dass wir ehrlich sein dürfen, voreinander und vor dir. Danke, dass du davon nicht überfordert bist. Halleluja. Und Jesus, wie ein Thomas wollen wir auch sagen, du bist Gott und du bist mein Herr. Oder auch umgekehrt, du bist mein Herr und du allein bist Gott. Halleluja. Komm, wir haben alle unsere Augen mal geschlossen vor Gott. Und ich bete so sehr, dass du die Botschaft dieser Predigt verstehst. Und die Botschaft ist, Jesus ist Gott. Und die Botschaft ist, Gott kommt manchmal nicht in unserem Plan, er kommt manchmal zu spät. Dass wir sagen, Gott, warum bist du so spät gekommen? Aber er kommt zu spät, damit du glaubst. Er kommt zu spät, damit es offensichtlich ist. Ich habe das in diesem Sommer gerade erlebt. Wir haben gebetet und gebetet und für uns war das Eingreifen Gottes zu spät. Und als es gefühlt zu spät war, hat Gott eingegriffen und wir standen da und sagten, Gott, deine Wege sind so viel cooler. Denn jetzt haben wir eine Story, die ich noch nicht erzählen kann, aber irgendwann erzählen werde, die ist so viel cooler, als hättest du sofort eingegriffen. Die ist so viel glaubensstärkender. Gott sieht uns, er hört uns, er weiß, wann er handelt und er handelt zur perfekten Zeit. Diese Zeit mag in deinen Augen zu spät sein, aber in Gottes Augen ist sie genau richtig, sodass du an ihn glaubst. Und Gott lädt dich heute Morgen ein, an ihn zu glauben. Und wir haben alle unsere Augen geschlossen. Vielleicht möchtest du mit Thomas sagen, mein Herr und mein Gott. Dann darfst du deine Hand einfach mal heben und sagen, Gott, hier bin ich. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Du bist Jesus, Retter dieser Welt, mein Herr und mein Gott. Danke, danke, danke. Es sind da noch mehr, die das sagen wollen. Ich sage das eigentlich auch mit beiden Händen. Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Amen.